Ich lese noch einmal von Römer 9, Abvers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, ich habe angefangen zu beten darum, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen der Messias herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Wir haben heute Morgen einen Überblick über den Römerbrief gemacht. Wir haben uns gefragt, warum muss da in der Mitte des Römerbriefes dieses Thema Israel sein? Und wir haben uns dann die Liebe des Paulus zum Volk Israel etwas angesehen. Heute Nachmittag wollen wir uns noch einmal die ansehen, denen diese Liebe gilt. Er sagt, die Israeliten sind. Zunächst einmal eine kurze Feststellung. Auch hier gibt es in den Kommentaren eine ganz weite Bandbreite. Manche sagen, diese Liebe des Paulus, die gilt dem Israel Gottes, dem Israel, wie es sich Gott vorstellt. Aber es kann hier nur, er sagt, hier sind meine Stammverwandten nach dem Fleisch, und er sagt vor allem, an ihrer Stelle will er verflucht und von Christus getrennt sein. Es kann hier nur das Israel nach dem Fleisch gemeint sein, das den Messias Jesus ablehnt und in manchen Fällen sogar die Gemeinde Jesu verfolgt hat. Und er sagt jetzt, dass sie Israeliten sind. Er sagt nicht, sie sind Juden. Das wäre wahrscheinlich für die Adressaten, für diejenigen, an die der Apostel Paulus geschrieben hat, viel verständlicher gewesen. Und vorher im Brief, da kommt auch diese Auseinandersetzung, dieses Gespräch, da spricht er immer wieder von dem Juden oder den Juden, spricht sie auch als solche an. Er sagt aber jetzt nicht die Juden, obwohl das wahrscheinlich für den Sprachgebrauch der Gemeinde in Rom am verständlichsten gewesen wäre. Er sagt auch nicht, dass sie Jakob sind. Auch das wäre ein möglicher Sprachgebrauch gewesen, wenn wir in die Bibel hineinsehen. Auch da hätte er sagen können, ich bezeichne dieses von Gott geliebte Volk als mit einem biblischen Wort. Er hätte sagen können, Jakob oder Haus Jakob. Jakob, das ist der Fersenhalter, das ist der Hinterlistige, wenn wir das übersetzen. Und wenn wir hineinsehen in die Geschichte der Jakob, dieser Sohn Isaaks und Bruder Esaus, das war derjenige, von dem es in der Bibel heißt, er habe schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen. Er erwirbt das Erstgeburtsrecht aufgrund der Gedankenlosigkeit seines älteren Bruders. Und den Erstgeburtssegen, den erwirbt er sich durch eine List seiner Mutter und durch eine Lüge gegenüber dem alten, blinden Vater. Das ist der Jakob. Der Jakob ist derjenige, der versucht, mit eigener Kraft dem Heilsplan Gottes nachzuhelfen. Der denkt wahrscheinlich so, also er ist nicht unfromm, ja? Der glaubt an den Heilsplan Gottes und er ist vor allem überzeugt, dass er selbst eine Rolle da drin spielt. Und er denkt, der Zweck, der heiligt die Mittel. Ich sehe da so manchmal die orthodoxen Juden vor mir, wenn sie am Schabbat Steine werfen. Es ist ganz wichtig, dass der Schabbat gehalten wird. Der Schabbat hat in der Sabbat, ja, hat in der Bibel einen ganz hohen Stellenwert. Aber ich denke, da müssten wir schon nochmal drüber sprechen, ob man deswegen Steine werfen darf. Jakob ist derjenige, der durch List reich wurde, der sich so verhalten hat, dass sich selbst die Verwandtschaft seiner Frau von ihm betrogen fühlte und sich gegen ihn wandte, der seinen Schwiegervater Laban getäuscht hat, sodass er diesen Zorn fürchten muss. Und deshalb, wir können das durch die ganze Bibel hindurch verfolgen, reden die Propheten Israels in ganz bestimmten Zusammenhängen von Jakob, vom Haus Jakob, oder sagen zu Israel, ihr seid Jakobs Söhne. Nehmen Sie sich einmal wieder eine Konkordanz. Eine Konkordanz ist ja eine Bibel, die nur anders angeordnet ist, gell? Da kann man einen Begriff durch die ganze Bibel hindurch verfolgen. Und dann werden Sie feststellen, Jakob, Jakobs Söhne, Jakobs Haus nennen die Propheten das tolle Volk, das keinen Verstand hat und dem sie das Gericht ansagen müssen. Wenn sie von Jakob reden, dann reden sie von einem Volk, das der Herr verstoßen hat, vor dem er sein Angesicht verborgen hat. Der Prophet Maleachi in Maleachi 3, Vers 6 und 7 ruft aus, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Und wenn hier in unseren Kapiteln in Römer 9 bis 11 der Begriff Jakob verwendet wird, dann auch im Zusammenhang mit der Gottlosigkeit des Gottesvolkes, die Gott einmal abwenden wird. In Römer 11, Vers 26. Also der Begriff Jakob, der ist irgendwo verbunden mit dem, wie das Volk heute ist. Ich habe heute Morgen gesagt, manchmal noch näher an Sodom und Gomorra als am biblischen Jerusalem. Und der Paulus hat normalerweise einen ganz realistischen Blick im Blick auf sein Volk. Er hat die Steine, die sein Volk geworfen hat, auf ihn gespürt. Aber er nennt sie nicht Jakob, er nennt sie Israel. Er nennt sie auch nicht Hebräer. Das wäre eine andere Möglichkeit. Vielleicht wäre das realistischer gewesen. Hebräer, das Wort Ivrim. Ivrit kennt der eine oder andere, das heißt Hebräisch auf Hebräisch. Das kommt von dem hebräischen Wort Avar, La'avor, hinübergehen, überschreiten, weitergehen. Und es war für mich ganz interessant, wie bewusst die Bibel diese Begriffe verwendet. Der Hebräer, das ist derjenige, der auf dem Weg ist vom Land der Knechtschaft ins gelobte Land. Er ist begriffen, im Wechsel begriffen, vom Jakob zum Israel. Im Alten Testament wird der Begriff Hebräer in den allermeisten Fällen verwendet im Verhältnis, wo es zu Ausländern geht oder im Verhältnis zu Ausländern gebraucht wird. Der Hebräer, auch das sage ich nochmal, prüfen Sie es nach. Sie sollen ja alles nachprüfen, was von hier oben kommt, ja, und das Gute behalten. Da wird genickt von der Hausleitung. Der Hebräer, das ist derjenige, der heimatlos ist, der verfolgt ist, der unterdrückt wird, der tributpflichtig ist, der irgendwie unfrei ist. Wenn Israeliten untereinander als Hebräer bezeichnet werden, dann ausschließlich, wenn einer den anderen versklavt. Das ist der Hebräer. Er ist am Hinübergehen. Und wenn der Hebräer, also hinübergehen, la'avor, da hört der hebräisch denkende Mensch sofort das Wort Ivri. La'avor. Und wenn er hinübergeht, dann geht es meistens nicht mit dem Flugzeug, so wie wir das heute machen, sondern dann ist das ein Hinübergehen durch die Wüste und durchs Wasser. Und da geht es um das reinigende, zubereitende Gerichtshandeln Gottes. Der Hebräer ist derjenige, an dem Gott arbeitet. Der Hebräer ist derjenige, den Gott formt, mit dem Gott kämpft. Am Jabbok geht es ja auch hinüber. Das ist der Hebräer. Und wir dürfen da ruhig die biblischen Bilder sehen von der Taufe, wo es hineingeht in das richtende Wasser und durch das Wasser hindurch zur Auferstehung. Wir haben das übrigens an vielen Stellen in der Bibel, gell? Dass das Wasser, da kommt die Zahl 40, taucht da auch auf, das Gerichtshandeln Gottes zeigt. Wir denken da an die Sintflut, wir denken ans Schilfmeer, das sich teilt. Und ganz oft ist der Hebräer derjenige, und ich zitiere jetzt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 13, Der Hebräer ist ganz oft derjenige, der das Verheißene nicht erlangt, sondern nur von Ferne zu sehen bekommt. Aber der Paulus nennt Israel hier auch nicht oder das jüdische Volk hier auch nicht Hebräer, sondern er nennt sie Israel. Er nennt sie, die Israeliten sind. Jakob erhält den Namen Israel dort in 1. Mose 32, Vers 23 bis 33, kann man das nachlesen, weil er bis zum Morgengrauen am Jabbok mit Gott und mit Menschen gekämpft und gewonnen hat. Der Nachdruck dort in 1. Mose 32, wo der Mose zurückkommt und sich vorbereitet auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau, der Nachdruck dort bei der Namensänderung, ich denke, Sie kennen die Geschichte, der liegt auf der Aktion und dem Erfolg des Jakob. Aber schon die grammatikalische Form des Namens Israel, Israel, zeigt uns, dass es eigentlich um was anderes geht. Das heißt dort, wenn wir das Wort Israel wörtlich übersetzen, dann heißt es, es wird streiten, es wird kämpfen, Gott, El. Und da steckt noch ein anderes Wort drin. Sie kennen bestimmt das Wort Sarah. Und Sarah heißt übersetzt die Herrscherin, die Fürstin. Und es kommt von der gleichen Wortwurzel. Und es steckt auch schon drin, dass Gott herrschen wird in diesem Wort Israel. Und als dann Gott nach Jakobs Rückkehr in das verheißene Land diesen neuen Namen bestätigt, in 1. Mose 35, da ist ganz der Nachdruck auf demjenigen, der diesen Namen gegeben hat und der der Handelnde ist mit Jakob, mit dem Hebräer, mit dem jüdischen Volk. Und dort heißt es, ich bin Gott, der Allmächtige. Das heißt, Israel ist das Volk, sind die Menschen, die mögen Jakob sein, die mögen Hebräer sein. Aber es ist das Volk, und das ist ja auch das Riesenwunder, dass dieser Staat, der heute wieder besteht, da waren einige Namen in der Diskussion, aber dass dieser Staat heute Israel heißt. Ich weiß nicht, ob sich die Gründerväter da über alles im Klaren waren, was sie da der Welt angetan haben. Israel ist das Volk, das mit seinem Namen, seinem Wesen, seiner Existenz das verkündigt, was der Mose damals am Schilfmeer den Israeliten in ihrer total ausweglosen Lage zugerufen hat. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Und während der Wortgebrauch des Mose dort am Toten Meer irgendwo noch offen lässt, wie wird jetzt die Schlacht ausgehen? Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Und wir werden dann sehen, wer stärker ist, Ägypten oder der Herr. Während dort irgendwo vom Wortgebrauch her noch offen ist, um was es geht, verkündet der Name Israel schon den Ausgang. Nicht nur der Herr wird streiten. Nicht nur der Herr wird kämpfen und den Kampf führen, sondern der Herr, Gott, der Lebendige, der Gott Abrahams, Isaaks und Israels, dieser Gott wird herrschen. Das steckt im Namen Israel drin, wenn ich das so ganz kurz anreißen darf. Und wir sehen dann im Neuen Testament, ich habe mir mal die Mühe gemacht, bin alle Begriffe durchgegangen, wo der Name Israel vorkommt, wo der Name Jude vorkommt. Und wir stellen fest, dass der Name Israel oder ihr Männer von Israel im Neuen Testament ganz, ganz bewusst verwendet wird. Nicht so zufällig. Der eine sagt halt lieber Jude und der andere meint das Volk Israel, weil er so aufgezogen worden ist. Ja. Und der dritte sagt, nein, die Hebräer. Ja. Das Neue Testament geht ganz bewusst vor. Und wir haben so in Johannes 1, Vers 47 zum Beispiel, dass der Herr Jesus den Nathanael einen rechten Israeliten nennt, in dem kein Falsch ist. Und beim Nikodemus, da ist Jesus so erstaunt über dessen Unkenntnis im Blick auf die Wiedergeburt, weil er sagt, du bist doch ein Lehrer in Israel oder Israels Lehrer. Ansonsten wird der Begriff Israel, Israelit oder ihr Männer von Israel ganz, ganz vorsichtig verwandt im Neuen Testament und ausschließlich im Gegensatz zu den Heiden. Und wenn Petrus oder Paulus oder andere, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, eine Gruppe von Juden vor sich sitzen haben, dann sagen sie nicht, ihr Jude, jetzt horche doch mal her. Sondern dann heißt da, ihr Männer von Israel. Der Apostel Paulus bezeichnet sich selbst in ganz bestimmtem Zusammenhang als Israelit. Und wenn wir, und da wird es besonders deutlich, der bewusste Sprachgebrauch des Neuen Testaments, wenn wir einmal die Begriffe König der Juden und König von Israel durch das Neue Testament hindurch verfolgen, dann werden wir feststellen, dass es ausschließlich Nichtjuden sind, die vom König der Juden reden. Das sind zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland, die kommen und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Oder sind die römischen Soldaten, also das ist auch nochmal ein Beleg dafür, für den Paulus wäre es einfacher gewesen, den Römern zu sagen, die Juden, über die rede ich jetzt. Und ich sage euch jetzt, wer die Juden sind. Das sind die Weisen aus dem Morgenland, das sind die römischen Soldaten, die Jesus geißeln. Oder dann die römischen Soldaten, die unterm Kreuz stehen, Pilatus. Und dann die Überschrift über dem Kreuz, das ist vom König der Juden die Rede. Aber die orthodoxen Juden, die ihre heiligen Schriften kennen, die sprechen auch im Neuen Testament ausnahmslos vom König Israel. So ist der Nathanael zum Beispiel, nachdem der Herr Jesus zu ihm sagt, du bist ein rechter Israelit, mit dem kein Falsch ist. Am Ende der Diskussion sagt der Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und dann singen sie beim Einzug in Jerusalem, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und auch die jüdischen Spötter unterm Kreuz, das heißt die Juden, die von der Schrift her geprägt sind, selbst wo sie den Herrn Jesus verspotten, sagen sie nicht, du bist der König der Juden, sondern sie sprechen, wenn du der König Israels bist, dann in dem Namen Israelit, da lag die ganze Würde, da liegt die ganze Würde dieses Volkes beschlossen, denn es deutet an, wer Verheißung, Hoffnung Israels ist. Und in dem Ehrentitel Israelit sind alle Reichtümer, all das schon inbegriffen, was der Paulus jetzt ausführt in den nächsten, im nächsten Satz, muss ich sagen. Und wenn wir alle wirklich richtig biblisch geprägt würden, wären, dann würde es eigentlich reichen, wenn der Paulus sagte, Israel, das sind Israeliten, das ist. Aber da er an Heiden schreibt, und er sagt es mehrfach in diesen Kapiteln, euch Heiden aber sage ich euch. Weil er an Heiden schreibt, muss er das näher ausführen und sagen, was bedeutet das jetzt, dass sie Israeliten sind. Ich möchte das jetzt ganz kurz einmal diese Begriffe beleuchten. Aber möchte ich jetzt eines ganz klar sagen, ich kann heute Nachmittag angesichts der Zeit, die uns davonrennt, Ihnen nur Anhaltspunkte geben zum weiteren Bibelstudium. Ich möchte Sie darum bitten, nehmen Sie sich Ihre Bibel und lesen Sie weiter. Arbeiten Sie auch mit einer Konkordanz, forschen Sie selbst in der Schrift und Sie werden merken, was für einen Reichtum der Paulus hier andeutet. Er tippt den Reichtum Israels nur an. Und wir sollten, wenn wir über Israel sprechen, nicht nur die richtige Liebe haben, sondern wir sollten auch wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Paulus sagt hier, ihnen gehört die Kindschaft. Dieses Wort Kindschaft, auf Griechisch Hiosesia, das kommt insgesamt 5-mal im Neuen Testament vor und ausschließlich beim Apostel Paulus. Ich habe das nachgeprüft, ich habe auch gesucht, ob das irgendwo anders, was bedeutet das Wort? Wenn wir es wörtlich übersetzen, Hiosesia, dann hat es was mit dem Sohn zu tun und mit einer Physis, mit einer Setzung. Also ganz wörtlich übersetzt heißt es Sohnes Setzung. Manchmal wird es mit Adoption übersetzt, Sohnschaft. Im Hebräischen wird es gerne übersetzt mit Mahamat Banim, mit dem Sohnes Stand. Auch das könnte sein. Das Interessante ist, bei den vorchristlichen griechischen Autoren, in der griechischen Literatur, vor Paulus und um Paulus herum, ist dieses Wort nicht bekannt. Es kommt später bei den Kirchenvätern vor, aber dort wird es nur benutzt, wenn sie Paulus zitieren, und zwar eine dieser Stellen. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein Wort, das der Apostel Paulus selbst gemacht hat, um hier etwas zu zeigen. Sie merken, hier kommt man als Übersetzer auch an Probleme. Wie gebe ich dieses Wort jetzt richtig wieder, dass Sie auch wirklich verstehen, was steckt dahinter? Wenn wir einmal die 5 Stellen ansehen, für diejenigen, die mitschreiben, ich gebe Ihnen die Stellen kurz, dann müssen Sie nicht selbst eine Konkordanz nehmen. Das ist Römer 8, Vers 15 und Vers 23, da kommt dieses Wort zweimal gleich vor. Dann unsere Stelle Römer 9, Vers 4. Also Römer 8, Vers 15 und Römer 8, Vers 23, Römer 9, Vers 4 und dann noch zweimal, einmal im Galaterbrief, Galater 4, Vers 5 und Epheser 1, Vers 5. In all diesen Stellen, in den anderen Stellen, bezeichnet Paulus mit diesem Wort hier, Thesia, mit diesem Wort Sohnessetzung, Sohnesstand, ausschließlich eine Beziehung Gottes mit der durch das Blut Jesu erlösten Gemeinde. Und nur ein einziges Mal, hier an unserer Stelle in Römer 9 bis 4, wird die Beziehung mit Israel beschrieben. Wenn wir diese Stellen uns ansehen, dann können wir zunächst festhalten, diese Sohnessetzung ist nicht ein Verdienst von Menschen, sondern ist immer eine Gabe Gottes. Die Sohnessetzung beschreibt auch nicht unbedingt einen Zustand, sondern vor allem einen Stand in der Beziehung zu Gott. Sie zeigt aber vor allem eine Einstellung Gottes den Leuten gegenüber, die diese Sohnessetzung, diese Kindschaft haben. Und wenn wir jetzt einmal die anderen Stellen heranziehen, und tun Sie das mal in der Stille, nehmen Sie sich dafür Zeit, um so etwas zu vergleichen, dann fällt da noch eine ganz interessante Sache auf. In Römer 8, Vers 15 heißt es, sehen wir uns vielleicht mal die zwei Stellen an, da heißt es, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen, ja hier steht jetzt, kindlichen Geist empfangen, da heißt es, ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das heißt, man empfängt es. Und in Vers 23, und das ist die Stelle, an der ich bis heute zu nagen habe. Ich sage das jetzt einfach mal so, ich kriege das dogmatisch nicht ganz unter, von der Lehre her. Da heißt es nämlich in Vers 23, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist, also es geht darum, wir wissen aber, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst seufzen uns und ängsten uns, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft. Und jetzt, was mich so packt an der Stelle, jetzt passen Sie mal ganz genau auf, der Paulus, innerhalb weniger Sätze verwendet er dieses besondere Wort, das er vielleicht selber geschaffen hat. Vielleicht selber erfunden hat. Das verwendet er gleich zweimal und er sagt im Blick auf Israel, nee, ich muss es andersrum sagen, er sagt im Blick auf die Gemeinde, auf uns, dass wir uns nach der Kindschaft sehnen. Wir wollen es haben. Und von Israel sagt er, und vom Israel nach dem Fleisch, sagt er, die haben es. Ich bringe das nicht ganz dogmatisch unter, nachdem wie ich erzogen worden bin. Aber das steht hier so direkt nebeneinander. Ich meine, wenn das jetzt weit voneinander entfernt wäre, wenn das Stellen wäre, einmal aus dem Philipperbrief und einmal aus dem Römerbrief, ja? Aber das sagt er innerhalb weniger Sätze. Wir sehnen uns nach der Kindschaft und Israel hat es. Warum sagt er nicht, Israel wird es haben? Oder die werden es auch bekommen? Er sagt, die haben es. Ich lasse das mal hier stehen. Wir haben noch mehr solcher Begriffe hier. Ich würde Sie aber auch hier jetzt auffordern. Ich lasse es auch so stehen, weil es der Paulus so stehen lässt. Ich werde diese dogmatische Zange heute nicht auflösen. Und Andreas Schäfer hat mir vorhin am Tisch gesagt, man darf das in Langensteinbach. Einfach mal so stehen lassen. Vielleicht aber noch einen Hinweis. Es ist ganz interessant, wenn wir sehen, dass im Alten Testament die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk ganz oft als Vater-Sohn-Beziehung beschrieben wird. Übrigens, wenn der Islam heute oder überhaupt im Koran sagt, Allah hat keinen Sohn, dann greift er damit nicht nur die Stellung Jesu an, nicht nur die Sohnschaft Jesu, sondern auch die besondere Beziehung zwischen Gott und Israel. Sollten wir ganz klar sehen. Und das ist einer der Grundsätze im Islam, dass Allah keinen Sohn hat. Aber das jetzt nur an der Seite. Israel, wenn wir da durch die Stellen hindurchgehen, besitzt ein Erbrecht. Das ist eine Sache. Auf der anderen Seite sagt Gott immer wieder, dass er dieses Volk zurechtweist, dass er es züchtigt wie kein anderes Volk. Das hängt auch mit der Vater-Sohn-Beziehung zusammen. Auf der anderen Seite ist Gott derjenige, der um seinen, wir Heiden meinen ja dann oft, wir dürften dann auch zurechtweisen. Und auch schimpfen, wenn es Gott tut, ja. Aber Gott kann auf der einen Seite Israel zurechtweisen, auf der anderen Seite gerade uns Völkern gegenüber eifert er um seinen Erstgeborenen. Und er lässt es gerade schon von Anfang an den Pharao wissen, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt. Israel erfreut sich deshalb der ganz besonderen Zuwendung Gottes, hat einen ganz besonderen Zugang zu Gott, aber hat auch eine ganz besondere Verpflichtung. So heißt es zum Beispiel in 5. Mose 14, ihr seid Kinder, dort steht das Wort, ihr seid Söhne des Herrn eures Gottes. Ihr sollt euch um eines Toten willen nicht wundritzen und noch kahl scheren über den Augen, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. All das steckt drin in diesem kurzen Wort, Hiothesia, Sohnessetzung, Sohnesstand. Und Israel hat das. Jetzt geht es hier aber weiter. Israel hat die Herrlichkeit. Ich glaube, wir bohren hier noch einmal tiefer. Sie merken, wir könnten über jedes dieser Worte eine ganz ausführliche Bibelarbeit machen. Aber die machen Sie ja selbst dann in der Stille und zu Hause. Das nehmen Sie mit. Dieses Wort im griechischen Doxa bezeichnet zunächst mal einen äußerlichen Glanz, eine äußerliche Erscheinung. Herrlichkeit ist die Ausstrahlung, die eine Sache oder eine Person hat. Im Hebräischen ist das Wort, da gibt es eine ganze Reihe für das Wort Herrlichkeit, aber das Grundwort, mit dem es meistens wahrscheinlich übersetzt wird hier, ist das Wort Kavod und es kommt von Kaved, das heißt schwer. Das heißt, die Herrlichkeit, das ist das Gewicht, das eine Persönlichkeit hat. Da geht es ganz einfach darum, wenn Sie einer Person gegenüberstehen, wenn Sie eine Person treffen, das merken Sie vielleicht selbst, da gibt es Personen, die haben ganz unterschiedliches Gewicht, ja. Ich könnte das auch in Bezug auf ein Auto sagen. Das ist vielleicht am wenigsten unverfänglich. Ja, ein Trabi hat ein ganz anderes Gewicht als ein Mercedes. Nein, ich meine, Sie müssen mal da Männer beobachten, wenn Sie ein Auto sehen. Und da sehen Sie, wie ein Auto ganz unterschiedliche Herrlichkeiten hat. Ja. Und manche Autos, da steht man rum und sagt, wow, und andere bemerkt man gar nicht. Ja. Das ist zunächst einmal Herrlichkeit. Das Gewicht einer Sache oder einer Person. Wenn es jetzt aber hier heißt, dass Israel die Herrlichkeit hat, dann ist damit die eine Herrlichkeit gemeint, nämlich die Herrlichkeit des Herrn. Es ist die sichtbare, die lichtvolle Erscheinung der Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Wir denken da an den Berg Sinai, wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, wie Israel dort dem lebendigen Gott begegnet und da hat alles gezittert. Israel konnte die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes nicht aushalten. Die Herrlichkeit ist es, die dann ins Allerheiligste in der Stiftshütte und später im Tempel einzieht. Und weil die Herrlichkeit dort über der Bundeslade thront, konnte der hohe Priester nur einmal im Jahr am Yom Kippur hineingehen. Als der Salomo betet vor dem Tempel, bei der Einweihung des Tempels, da heißt es, Als er sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten. Das ist die Herrlichkeit des Herrn. Wir haben das auch beim Elia, wo die Herrlichkeit des Herrn vom Himmel fällt und einfach diesen Altar wegfrisst. Die Herrlichkeit des Herrn ist ein Thema, das zum Beispiel das Buch Hesekiel, den Propheten Hesekiel strukturiert und wir sehen dort, wie am Anfang des Buches Hesekiel die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlässt und in Richtung Osten zieht. Das ist für mich übrigens einer der Belege, jetzt neben dem, dass es hier heißt, dass Israel die Herrlichkeit hat, dass die Herrlichkeit mit diesem Volk mitgegangen ist. Und wenn mich Juden fragen, ja, wo war Gott, als wir in Auschwitz waren? Dann muss ich nach diesen Stellen dem Volk Israel sagen, die Herrlichkeit des Herrn war in Auschwitz. Nicht, dass ihr das immer gespürt habt, aber eines ist ganz klar. Als wir Deutschen uns an diesem Volk vergriffen haben, da haben wir uns an der Herrlichkeit des Herrn vergriffen. Und diese Herrlichkeit im Propheten Hesekiel kehrt wieder zurück. Übrigens, dieses Wort wird nachher verwendet im Neuen Testament, wo es heißt, es wird immer anders übersetzt, gell? Die Klarheit des Herrn leuchtete um die Hirten dort auf dem Feld, als der Engel ihnen große Freude verkündigt. Und dieses Wort Herrlichkeit taucht dann auch auf, als der Seher Johannes die heilige Stadt des Neuen Jerusalem sieht. Da heißt es hier, als Hütte Gottes bei den Menschen, in der er bei ihnen wohnen wird und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. In dieser neuen Stadt, in diesem neuen Jerusalem, da braucht man keine Leuchte mehr, denn Gott ist bei seinem Volk. Die Herrlichkeit des Herrn füllt alles aus. Und was für mich interessant ist bei diesem Text in Offenbarung 21, ist, dass hier ein hebräischer Begriff angedeutet wird, der später in der rabbinischen Literatur überall kommt. Dieses Wort Hütte, Skene. Da wird im Griechischen ein Begriff gebraucht, der im Hebräischen heute gang und gäbe ist, der nirgends im Alten Testament vorkommt, aber in der rabbinischen Literatur sehr viel, nämlich der Begriff Shechinah. Das ist die Gegenwart Gottes, die Shechinah. Und da wird es vom Neuen Testament her eigentlich angezeigt, weil auch wenn wir unterschiedliche Worte im Hebräischen haben, dann geht es darum, dass Gott Wohnung nimmt mit seinem Volk. Und die Shechinah Gottes, wenn ich jetzt einmal diesen hebräischen Gebrauch nehmen darf, diesen Wortgebrauch nehmen darf, die Herrlichkeit Gottes ist ein durchgängiges Thema im Römerbrief. Und das kann ich jetzt auch nur ganz kurz andeuten. Das ist einer der roten Fäden, der sich durch den Römerbrief durchzieht. Jetzt achten Sie einmal darauf, wie das dann plötzlich klingt, wenn man hier vom hebräischen Hintergrund her kommt und dieses Wort Herrlichkeit hier sieht. In Römer 1, Vers 23, da beklagt der Apostel Paulus, dass die Menschen, und ich sage jetzt einmal dieses Wort Shechinah immer, es geht um die Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Und er sagt in Römer 1, Vers 23, dass die Menschen die Shechinah des unvergänglichen Gottes vertauscht haben mit einem Bild. Das heißt, die Menschen haben es nicht ausgehalten oder wollten es nicht aushalten, dass Gott da gegenwärtig ist. Sie haben lieber ein Bild gewollt. Das macht doch Sinn. Und deshalb sagt er nachher in Römer 3, Vers 23, Luther übersetzt es jedes Mal anders, aber da steht überall dasselbe Wort Doxa. Dass deshalb ohne jeden Unterschied all diesen Menschen die Shechinah Gottes fehlt, es fehlt ihnen die Gegenwart Gottes. Und deshalb brauchen sie Erlösung, deshalb brauchen sie eine neue Verbindung mit dem lebendigen Gott. Luther übersetzte, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Aber da steht dieses Wort im Griechischen Doxa Theou, Herrlichkeit Gottes. Und es macht eigentlich Sinn, was den Sündern ermangelt, ist die Gegenwart Gottes. Dass Gott bei ihnen ist. Und in Römer 5, Vers 1 und 2, da sagt er nun, vielleicht schlagen Sie das mal auf, es wird nämlich heiß, jetzt kommen wir auf Römer 9 zu und verfolgen dieses Thema der Herrlichkeit durch den Römerbrief hindurch. Da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns. Jetzt gucken Sie mal genau hin, wessen wir uns rühmen. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir rühmen uns der zukünftigen Shechina, der ungebrochenen Gegenwart Gottes. Nein, wir rühmen uns der Hoffnung auf diese ungebrochene Gegenwart. Und sehen Sie, das ist einer der Punkte, wo ich merke, wenn wir ganz genau den Wortgebrauch des Neuen Testaments gegenüber Juden haben, dann wird unser Gespräch mit Juden an vielen Stellen heruntergeschraubt. Ich spreche viel mit orthodoxen Juden. Und normalerweise bin ich so erzogen, dass wir als Christen kommen und sagen, Jesus wohnt in meinem Herzen. Das klingt für jüdische Ohren so ein bisschen, ich habe den Herr Jesus in meiner Tasche. Guck her, wenn du es nicht siehst, dann hast du halt Decke über den Augen, gell? Merken Sie ein bisschen, wie das klingt? Wenn ich aber den neutestamentlichen Wortgebrauch nehme und mich rühme, auch gegenüber Juden, der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, dann klingt es sehr, sehr realistisch. Und dann merken Juden plötzlich, oh, der könnte mit mir gemeinsam auf dem Weg sein. Auch wenn wir uns jetzt noch nicht verstehen an bestimmten Punkten. Jetzt kommt für mich aber auch hier der Hammer. Wo wir uns der Hoffnung als Gemeinde, der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit rühmen, die Gott geben wird, da sagt der Apostel Paulus, dass Israel diese Herrlichkeit hat. Ich habe jetzt nur eines ganz einfach gemacht. Ich habe nicht konstruiert, sondern ich bin hergegangen. Ich bin einfach nur mit der Konkordanz hergegangen und habe das Wort Herrlichkeit durch den Römerbrief hindurch verfolgt. Da stelle ich das fest, dass allen Menschen das fehlt. Dass wir durch Jesus, Römer 5, durch den Glauben Frieden mit Gott haben, durch unseren Herrn Jesus Christus und uns deshalb rühmen dürfen, der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und dann in Römer 9 heißt es plötzlich, und Israel hat's. Ich muss jetzt etwas schneller machen. Sonst kriegen wir die Reichtümer Israels nicht fertig bis 4 Uhr. Der Paulus sagt jetzt weiter, ihnen gehört die Kindschaft, ihnen gehört die Herrlichkeit. Und der nächste Begriff heißt, ihnen gehören die Bundesschlüsse. Ich bin froh, dass hier die revidierte Luther dieses Wort, ursprünglich stand hier Bund, aber es geht um die Bundesschlüsse, um die Mehrzahl. Und ich kann jetzt nur ganz kurz andeuten, wenn ich das Wort Bund durch die Bibel hinweg verfolge, hindurch verfolge, dann kommt da zunächst mal der Noah-Bund, den lasse ich mal stehen, den hat Gott mit der ganzen Welt geschlossen. Aber dann kommt der Abrahamsbund. Der Abrahamsbund, in dem Gott zum Abraham sagt, du sollst ein Vater vieler Völker werden, und dem er dann als zweiten Punkt auch den Nachkommen Abrahams dieses Land verheißt, von dem Strom Ägyptens an bis zu dem großen Strom Euphrat. Und bei diesem Abrahamsbund, wo von vornherein ganz klar ist, dieser Abrahamsbund ist nicht übertragbar auf Ismael. Ausschließlich, eindeutig, Isaak und Jakob. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Linie durch die ganze Bibel hindurch festgehalten wird. Ein zweiter Bund ist dann der Bundesschluss Gottes mit Israel am Sinai. Und ich möchte jetzt hier nur ganz kurz andeuten, dass dieser Bundesschluss Gottes mit Israel am Sinai niemals als ewiger Bund bezeichnet wird. Es ist ein Bund, der immer wieder neu geschlossen wird, und dieser Bundesschluss wird durch das Alte Testament hindurch immer wieder erneuert. Bevor die Israeliten einziehen ins Land, dort in der Ebene von Moab, wird dieser Bundesschluss erneuert. Und dann der Josua bei Sichem erneuert den Bundesschluss von Sinai. Und dann der König Asa von Juda und der König Joasch von Juda und der König Hiskia, der König Josia, der König Zedekia und dann Esra, als sie zurückkehren. Immer wieder wird dieser Bundesschluss vom Sinai erneuert, weil dieser Bundesschluss vom Sinai an Verpflichtungen gebunden ist. Wenn ihr meine Stimme hören werdet, dann, das ist der Bundesschluss von Sinai. Das ist beim Abrahamsbund nie so. Und es ist ganz interessant, wenn Israel den Bundesschluss vom Sinai bricht, dann erinnert sich Gott an was? An den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, Isaak und Jakob. Nicht an den Bundesschluss vom Sinai. Und das sollten wir unterscheiden. Es gibt dann noch einen weiteren Bund, den Schabbatbund. Und der Schabbatbund, der zum Teil im Bundesschluss von Sinai beinhaltet ist, aber nur zum Teil, der Unterschied beim Schabbatbund ist, das ist ein ewiger Bund. Das ist ein ewiger Bund, der zurückgreift auf eine Schöpfungsordnung. Ich kann das jetzt hier nur ganz kurz andeuten. Ein nächster Bund ist der Bund Gottes mit Pinchas. Das ist 4. Mose 25. Und Gott verspricht diesem Pinchas einen Bund eines ewigen Priestertums. Dieser Bund des Friedens mit dem Pinchas ist ein ganz geheimnisvoller Bund, über den wir auch gar nicht viel wissen. Aber das ist auch wiederum ein ewiger Bund. Und dann ist natürlich ein Bund, ein ganz wichtiger Bund, der Bund Gottes mit dem König David. Und das ist ein Bund von ganz besonderer Qualität, dass dem König David ein Haus gebaut wird und dass Gott den Königsthron Davids ewiglich bestätigen wird. Und wenn wir dann weiter dieses Wort Bund durch die Bibel hindurch verfolgen, dann kommen wir zum Schluss zu diesem neuen Bund, der in Jesaja 61 angesprochen ist, in Jeremia 32 vor allem. Und der ist ganz anders geartet als der ursprüngliche Sinai-Bund. Der neue Bund ist ausdrücklich anstelle des so oft gebrochenen Sinai-Bundes wird er geschlossen. Wenn es heißt, dass der Herr einen neuen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda schließen wird. Und dieser neue Bund beinhaltet eine vollkommene Vergebung aller Sünden. Und da wird Gott nicht mehr nur das Gebot geben, sondern er wird die Weisung, die Tora Gottes hineinpflanzen in das Volk, in ihr Herz, sodass am Schluss niemand mehr gehen wird und einer den anderen lehren wird. Sie merken auch, das wäre ein ganzes Buch wert, die Bundesschlüsse Gottes. Und was jetzt der Paulus hier betont, die Bundesschlüsse einschließlich des neuen Bundes gehören Israel. Und wenn wir ins Neue Testament hineingehen, sei es im Galaterbrief, wo es um den Abrahamsbund geht, sei es um den neuen Bund, achten Sie einmal darauf, wir als Heiden sind nicht etwa Besitzer des Bundes und die Juden können sich bekehren und dann Mitbesitzer werden, sondern es heißt von uns, dass wir Teilhaber sind. Mit hineingenommen in diese Bundesschlüsse. Das nächste Wort, also Israel gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse. Und jetzt steht hier das Gesetz. Ich hoffe dann, dass in der nächsten Luther-Übersetzung auch hier revidiert wird. Denn das Wort, das hier steht, heißt nicht etwa Gesetz. Da steht nicht Nomos, sondern das Wort, das hier steht, heißt Nomothesia. Ist genauso ein Wort, das der Paulus, es kommt nur ein einziges Mal vor hier im Neuen Testament. Und ich habe auch da den Verdacht, dass der Paulus da was erfunden hat. Man kann ja als Prediger so Worte erfinden und sie verstehen ganz genau, was man meint. Ja? Was er hier sagt, ist, dass Israel die Gesetzgebung, die Weitervermittlung der Tora, der Weisung Gottes, Gesetz ist viel mehr im jüdischen Denken als nur eine Sammlung von Satzungen. Es geht hier um die Weisung, um die Wegweisung, um die Ausrichtung, die Gott der Menschheit gibt. In Römer 3, Vers 2 haben wir das schon, dass dem jüdischen Volk das anvertraut ist, was Gott geredet hat. Die Aussprüche, Worte, Weisungen des lebendigen Gottes, angefangen vom Sinai. Und dann der Hebräerbrief sagt, dass Gott vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten geredet hat. Der Psalmist sagt so, Psalm 147, Vers 20, so hat er keinem anderen Volk getan. Und wenn wir das einmal ganz zusammenfassen, ich würde Ihnen das jetzt gern beweisen, da Schritt für Schritt in die Bibel hineingraben und das angucken. Dann werden wir feststellen, da geht es um viel mehr als nur um den Inhalt der Tora. Da geht es um viel mehr. Ich nehme gerne Reisegruppen mit oder Freunde mit auf den Berg Garizim, dort in der Nähe von Sichem. Da habe ich einen guten Freund, der schreibt Tora-Rollen. Ein orthodoxer Jude. Und am Anfang, da kommen dann die Leute und sagen, der spinnt. Der macht sich sein Schreibgerät ganz genau nach Vorschrift. Der nimmt ein ganz bestimmtes Material genau nach Vorschrift. Und bis heute wird jede Torarolle von Hand geschrieben, wenn man sie im Gottesdienst verwenden will. So eine Torarolle kostet am Schluss ein Jahresgehalt. Wenn Sie eine billige bekommen, dann kostet sie 50.000, 60.000 Dollar. 120.000 Mark. Wenn sie eine billige bekommen. Welche Mühe dieses Volk hinein investiert. Aber sehen Sie, was wir am Schluss haben, das ist, dass wir Christen, wenn wir heute sagen wollen, es gibt nicht viel Diskussionen über den Text vom Neuen Testament, aber einen buchstabengenauen Urtext vom Neuen Testament haben wir heute nicht. Aber wir haben einen buchstabengenauen Urtext vom Alten Testament. Weitgehend. Und das ist darauf zurückzuführen, dass dieses Volk so mit einer unwahrscheinlichen Genauigkeit und Präzision darauf geachtet hat, dass dieser Text überliefert wird. Aber es geht um mehr. Es geht um diesen, wenn ich das Wort wörtlich übersetze, nicht nur um den Inhalt, um diese Worte, die gegeben sind und weitergegeben werden, sondern diesem Volk ist auch gegeben der Akt der Weitervermittlung. Alle Schriften der Bibel, einschließlich des Neuen Testamentes, wurden von Juden verfasst. Ausnahme ist vielleicht der Lukas. Bei dem wissen wir es nicht genau. Aber der Lukas war so etwas wie der Schreiber vom Apostel Paulus. Hat viel geschrieben für den Apostel Paulus und letztlich steht da wieder ein Rabbi im Hintergrund. Es ist kein Zufall, dass uns auch das Neue Testament durch dieses Volk gegeben ist. Es ist kein Zufall, dass Gott am Anfang Hebräisch als Sprache verwendet hat, dass das die Ursprache ist. Ich würde Sie da gern mit hineinnehmen, warum Hebräisch so wichtig ist. Es ist eine ganz einzigartige Sprache. Und ich denke manchmal, wenn ich Juden zuhöre, wenn ich im Gespräch mit ihnen bin, jetzt dürfen wir hier nicht vorschnell hergehen. Wir haben eine 2000-jährige Geschichte mit dem jüdischen Volk, wo viele Juden an vielen Stellen sagen, mit Christen, mit Heiden redet man nicht über so etwas Heiliges wie die Schrift. Ich bin vor einiger Zeit mit einem sehr gut befreundeten Rabbiner aufs Thema Messias gekommen, aus Versehen. Also ich steuere das nicht so schnell an. Aber wir sind da drauf gekommen, dann guckt er mich plötzlich sehr ernst an. Und sagt, du weißt ja, dass ich darüber mit dir nicht reden darf. Er hat es dann doch gemacht. Aber es ist so, dass Rabbiner vor einigen Jahrhunderten ganz schlicht und einfach gesagt hat, nachdem Juden immer wieder zitiert wurden von Christen und gesagt haben, so, jetzt erklärst du mir das mal von der Bibel. Da haben die Rabbiner irgendwann einen Riegel vorgelegt und haben ein Grundsatzgebot erlassen, mit Christen spricht man über bestimmte Themen nicht. Und die haben auch in ihren Schriften dann so Codes eingebaut, haben das Wort, haben so geschrieben, dass wir es nicht sofort verstehen, auch wenn wir Hebräisch verstehen. Aber wir verstehen den Sinn nicht. Und bis heute ist es so, dass sie an manchen Stellen verschlüsselt sprechen. Das heißt, wenn ein Jude zu ihnen kommt und sagt, ich verstehe nicht, ich habe mit dem Neuen Testament nichts am Hut, ich will da nicht mit dir drüber sprechen oder das kenne ich nicht, das geht mich nichts an. Sind Sie da nicht zu leichtfertig und sagen dann gleich, der hat keine Ahnung. Die haben manchmal sehr viel Ahnung. Wir kommen da drauf noch. Ich nehme hier manchmal ein Bild, das mich immer wieder bewegt. Es gibt einen Menschen im Neuen Testament, der heute schon angesprochen wurde, über den der Herr Jesus was Positives sagt. Normalerweise, wenn der Herr Jesus Menschen begegnet ist, kommt irgendwo Sünde. Irgendwo die gebrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wird irgendwo angesprochen und aufgedeckt. Es gibt einen Menschen, da passiert es nicht, und das ist der Nathanael. Der Nathanael ist derjenige, von dem der Herr Jesus sagt, er ist ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Und was wissen wir vom Nathanael? Wir wissen nicht viel von ihm. Wir wissen nur eins, dass er unterm Feigenbaum saß. Und das Bild vom Feigenbaum ist ein ganz interessantes Bild. Wenn wir die Bibel hindurch das verfolgen, dann ist der Feigenbaum Israel. Und was mich immer wieder packt, deswegen heißt übrigens unser ältester Sohn Nathanael, das hat mich damals sehr beschäftigt. Was mich immer wieder packt, ist, dass der Nathanael nicht wie die meisten Christen heute über dem Feigenbaum schwebt und auf den Feigenbaum runterguckt und sagt, ach, wann wird er denn endlich ihm die Augen geöffnet, sondern er sitzt unterm Feigenbaum. Übrigens nach dem Talmud ist das Sitzen unter dem Feigenbaum ein Bild, wo es ums Torah-Studium geht, um die Weitergabe der Torah. Jetzt mache ich es ganz kurz, weil ich noch einen Ausblick machen möchte. Ich möchte noch in die Mitte von Römer 10 reinkommen, in den letzten verbleibenden 5 Minuten. Der Paulus sagt hier, dass Israel der Gottesdienst gehört. Für mich ist das eine ganz wichtige Sache. Damit meint er bestimmt den jüdischen Synagogengottesdienst, damit meint er vor allem aber auch den Tempeldienst. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, wenn Sie sich über Gottesdienstformen nachgedacht haben, dass es einen Gottesdienst gibt, den Gott Schritt für Schritt ganz ausführlich verordnet hat. Und wenn Sie dann ins Neue Testament hineingucken, da findet man nicht viel, wie ein Gottesdienst aussehen soll. Wir gehen so leichtfertig darüber hinweg und machen unseren Gottesdienst halt, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Der Paulus sagt hier ganz klar, Israel gehört der Gottesdienst. Ich könnte Ihnen hier Beispiele erzählen. Ich möchte vielleicht nur eine Sache sagen. Sehen Sie, wenn ich in einen christlichen Gottesdienst hineinkomme, da bin ich immer unter Druck. Immer unter Druck. Denn der Apostel Paulus sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. Wir sind dazu verpflichtet, wo immer wir sitzen, hellwach da zu sein. Ist das jetzt biblisch, was uns da gegeben wird? Und wenn in einem Gottesdienst zu 80% gepredigt wird und sonst Sachen, andere Sachen verwendet werden, dann müssen wir 80% prüfen, mindestens. Wenn ich in einen jüdischen Gottesdienst reingehe, das sind mindestens 80%, wenn nicht 90% des Gottesdienstes reines Gotteswort, das dort gesprochen, gebetet, gesungen wird, da kann ich mich fallen lassen. Ich weiß, dass mein Nachbar etwas anderes denkt, wenn er singt, dass der Messias, der Sohn des Davids, bald kommen soll. Aber das bete ich von Herzen mit. Und das ist mir schnurzegal, wenn er was anderes denkt. Wir werden es dann sehen, wenn er kommt. Wer der Messias, der Sohn des David ist, da habe ich ganz viel Ruhe und Gelassenheit. Und ich habe mittlerweile orthodox-jüdische Freunde, die wehren sich radikal gegen jede Mission. Die sagen, aber da können wir gemeinsam beten und dann sehen wir es. Und ich habe ihnen versprochen, dass wenn ich mich getäuscht habe, dass ich es dann zugeben werde. Und er hat mir versprochen, dass wenn ich recht habe, dass er dann trotzdem seine Knie beugen wird. Weil wenn er kommt, dann wird man nicht mehr streiten. Und in der Zwischenzeit lernen wir miteinander die Bibel. Das ist ganz toll. Ihnen gehören die Verheißungen. Also auch da könnten wir jetzt weitermachen und einmal die Verheißungen durchgehen und an unserer Bibellese fragen. Ich habe bei mir selbst festgestellt, wenn ich die biblischen Verheißungen lese, ich lese zuerst mal für mich und sage, danke Vater, dass das so ist. Und nachher stelle ich plötzlich fest, oh hoppla, vielleicht gilt es ja auch für Israel. Der biblische Weg ist andersherum. Da ist klar, das gilt für Israel. Und dann muss ich fragen, was gilt jetzt eigentlich für mich? Nicht einfach nur nehmen, weil mir es passt. Ihnen gehören die Väter. Das wäre jetzt eine ganz wichtige Sache hier zu sehen. Das ist das, was ich heute Morgen gesagt habe, mit, dass Israel der rote Faden ist zwischen Schöpfung und Neuschöpfung. Hier ist der geschichtliche Zusammenhang. Hier können wir es festmachen in der Geschichte. Da wäre es ganz interessant, zum Beispiel in das Buch Jesus Sirach hineinzusehen, das Lob der Väter, das dort ist, wie dort dieser jüdische Schriftgelehrte eine Linie zieht, bis durch. Eine geschichtliche Linie. Ich habe einen guten orthodoxen Freund und da merke ich das, was das bedeutet, die Väter. Der kam kürzlich zu mir und hat gesagt, du hilf mir doch mal bei der Übersetzung von bestimmten alten deutschen Schriftstücken. Das ging da um Genealogien und Kirchenbucheinträgen oder sowas ähnliches, Geburtsurkunden. Und dann sage ich, ja, wozu brauchst du denn das? Und dann sagt er, guck mal, was ich hier habe. Und dann rollt er eine lange Rolle auf. Dieser Mann kann nachweisen, dass er Nachfahre Davids ist. Der hat seinen Stammbaum bis zum Adam. Da möchte ich mal einen Christen sehen, der das hat. Das heißt, er hat noch ein Loch. Es gibt da im Talmud irgendwo so zwei Rabbiner. Da hat er nur den Onkel und da fehlt ihm der eine Name. Aber er hat, das fehlt ihm noch. Ansonsten hat er Generation für Generation seinen Stammbaum zurück bis zum Adam. Über den David. Faszinierend. Wenn wir da mal merken, wenn ich kann das anfassen. Das sind die Väter. Und da sehen wir, dass Gott Geschichte macht. Da verstehen Sie dann vielleicht auch, für mich, warum das für mich nicht nur irgendetwas ist, wenn diese Leute heute wieder nach 2000 Jahren zurückkehren in das Land und dort ihre Wurzeln neu entdecken und neu entdecken, unser Gott lebt und unser Gott handelt. Es wäre eine ganze Bibelarbeit für sich, jetzt darüber zu sprechen, was das bedeutet, dass der Messias von ihnen herkommt nach dem Fleisch. Ich möchte hier nur so viel sagen. Wer meint, er könnte das Eigentliche aus Jesus herauslösen, indem er ihn seines Jüdischseins entkleidet, der täuscht sich. Das hat zum Glück schon Martin Luther erkannt. Aber ich könnte da Beispiele dafür nennen, wenn wir, nein, ich darf bei den Tschechen anfangen, bei meiner Frau aus der Gemeinde, wo sie versucht haben, einen slawischen Christus zu machen. Das hat eine Linie durch über das, wo wir vor 60 Jahren versucht haben, einen germanischen Christus zu machen und wo heute ein palästinensischer Christus entstehen soll. Wer Jesus seines Judeseins entkleidet, der darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann nur noch eine Farce vor sich hat, aber nicht mehr den Messias, den Gesalbten Gottes. Der Messias Jeschua ist nicht trennbar von seinem Volk, auch wenn es heute so aussieht, als gingen beide nicht zusammen. Wir können Jesus nicht verstehen ohne Israel, und wir können Israel nicht verstehen ohne Jeschua. Das ist so. Und all das sagt der Paulus, er sagt nicht, die Israeliten werden sein werden. Er sagt nicht, sie waren mal Israeliten und heute sind sie verflucht und von Christus getrennt und wenn ich es doch wieder machen könnte. Er sagt, trotz diesem verflucht und von Christus getrennt, angesichts dieser furchtbaren Tatsache, dass die Einheit zwischen Gottes Knecht und Gottes Volk auseinandergebrochen zu sein scheint, angesichts dieser Tatsache sagt er, sie sind Israeliten. Nicht sie werden sein unter bestimmten Bedingungen. Und noch einmal, er sagt nicht, sie sind Juden. Er sagt nicht, sie sind Hebräer. Nicht, sie sind Jakob. Sie sind Israeliten. Mich packt es immer wieder, wenn ich den Propheten Jeremia lese, der von der Jungfrau Israel spricht, obwohl er angesichts der Tatsachen eigentlich sagen müsste, das ist eine Prostituierte Israel, eine Hure Israel. Der spricht von der Jungfrau. Ihr Lieben, das meine ich, wenn ich meine, dass wir mit dem Blick Gottes sein Volk sehen müssen, dass wir auch vom Wortgebrauch her sein Volk sehen. Und wenn es um die Liebe geht, dass wir um diese Liebe bitten. Ich möchte jetzt ganz kurz vielleicht fürs Bibellesen, vielleicht hat der eine oder andere heute Abend noch Zeit. Ich werde jetzt zwei Abschnitte überspringen und morgen dann in Römer 10 weitermachen. Der Paulus legt eigentlich einen vierfachen Grundsatz, vier Säulen legt er für seine Israel-Theologie, bevor er dann ins Eigentliche einsteigt. Und ich möchte morgen ins Eigentliche einsteigen. Das erste war seine Liebe zu Israel. Das zweite war, wer ist Israel? Und die zwei Sachen haben wir jetzt heute gemacht. Der Apostel Paulus geht im Folgenden noch auf zwei ganz wichtige Dinge ein. Das eine ist, im Rest von Römer 9 geht es ihm darum, dass Gott absolut souverän ist. Wir kommen ganz oft und sagen, aber Gott muss doch. Wenn er Liebe ist, dann muss er doch so und so sein. Und das fällt, wenn es um Gott geht. Gott ist absolut souverän. Und da fällt dieser Satz, an dem ich auch bis heute nage, dass Gott sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und wir würden heute oftmals gern sagen, Jakob habe ich geliebt. Und Jakob habe ich geliebt, weil ich den Esau auch lieb habe. Sagt er dort aber nicht. Gucken Sie sich das einmal an. Da kommt der Paulus ganz hart und ganz radikal und sagt, Mensch, wer bist du eigentlich? Und achten Sie einmal in Ihren Gedankengängen drauf, wie oft auch bei unserer Bibellese das kommt. Wie kann Gott das eigentlich machen? Aber dann muss er doch. Nein, muss er gar nicht. Und das ist eine Sache, die in Paulus ganz wichtig ist. Das sollten wir eigentlich als eine ganze Bibelarbeit ausführlich machen. Und dann kommt in Römer 10, und damit mache ich jetzt Schluss, dann kommt in Römer 10 im ersten Teil noch eine ganz wichtige Sache. Da sagt nämlich der Paulus, und mir ist das ganz, ganz wichtig, nicht nur mir, sondern auch dem Paulus. Umgekehrt, erst dem Paulus und dann mir. Im ersten Abschnitt von Römer 10, die Verse 1 bis 13, da ist dem Paulus ganz wichtig, dass es einen einzigen Weg zum Heil gibt. Gucken Sie das nochmal an. Vielleicht schlagen wir es nochmal auf, dass Sie das sehen. Da sagt der Paulus, es gibt hier an dieser Frage keinen Unterschied. Vers 12, Römer 10, Vers 12. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn heute in der Diskussion um Judenmission hin oder her immer mal wieder das Gerücht auftaucht, es gäbe für Juden einen anderen Weg zum Heil, dann müssen wir hier ganz klar sagen, das ist eine der Grundlagen der Israel-Theologie des Paulus, dass es nur einen Weg zum Heil gibt. Vielleicht können wir darüber, wenn es das nächste Mal morgen Vormittag nochmal sprechen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns immer wieder Möglichkeiten schenkst, dass wir mit deinen Augen sehen dürfen. Und ich möchte dich darum bitten, gerade auch für unsere Bibellese, dass wir es lernen, ganz, ganz eng an deinem Wort zu bleiben. Dass wir bereit sind, uns da von dir führen zu lassen und dass das nicht immer gleich unsere Fragen, unsere Probleme, unsere Ja-Abers sind, die uns leiten. Dass wir unsere Fragen haben, die beantwortet werden müssen und dein Anliegen dadurch in den Hintergrund drängen. Vater, ich möchte dich darum bitten, lass uns zu deinen Füßen sitzen. Rede du. Rede du heute Abend bei dem Vortrag von Karl Leier. Rede du, wenn wir dein Wort in der Stille studieren. Und segne uns mit einem offenen Herzen, mit Ohren, die verstehen und mit Gehorsam. Amen. Amen.
Ich möchte zuallererst die um Verständnis bitten, die jetzt so knapp vor vier erst hier einmarschiert sind, dass wir das mit Rücksicht auf Johannes Gerloff getan haben, weil er jetzt gleich weiter muss zu einem Vortrag heute Abend und deswegen den Nachmittagsvortrag kurzfristig nach vorne geschoben haben. Ich empfehle Ihnen die Kassette. Sowieso, aber jetzt noch mehr. Nur damit Sie wissen, das war keine böse Absicht, sondern das war der Hintergedanke. Wie bitte? Morgen ist er den ganzen Tag hier. Morgen halten wir uns an das Zeitraster, das vorgegeben ist. Danke für den Hinweis. Morgen haben wir nicht den Zeitdruck. Morgen haben wir ihn 100% ganz und müssen ihn nicht teilen mit den Baptisten in Balingen. Aber heute Abend lassen wir also ihn noch in Frieden dorthin fahren, damit auch ohne Zeitdruck dorthin kommt. Dann zu diesem Text wollte ich dir ganz herzlich danken für diese Einführung in diese Vers aus Römer 9. Sie sind beeindruckend, weil sie uns Mut machen, noch einmal die Bibel langsam zu lesen. Ich denke sowieso, wir lesen an vielen Stellen die Bibel zu schnell. Wir meinen schon alles immer schon zu wissen und deswegen rennen wir durch die Bibel durch. Es lohnt sich auch mal, die Bibel langsamer zu lesen, nur bis zu einem oder zwei Begriffen zu kommen. Und wenn Sie nur einfach noch in aller Ruhe noch mal die 5 Bibelstellen über die Sohnschaft nachlesen, vielleicht löst sich sogar das dogmatische Problem. Und dann denke ich, was das Wunderbare ist an dem, was hier Israel zugesagt ist, ist doch wieder neu zu sehen, der eigentliche, wesentliche Bundesschluss von Abraham her ist absolut ohne Bedingungen. Das strahlt genau dieser Vers mit. All das, was ihnen gehört, gehört ihnen vollkommen unabhängig von ihrem Darstellen. Es ist ihnen zugesagt im Bund. Damit ist es ja ein wunderbares Bild, genau das Bild, worauf unser Glaube ruht. Nämlich auf diesem Geschenk, was Gott uns gegeben hat, vollkommen unabhängig von den Vorgaben, von den Lebensleistungen, vom Standard. Sie haben, sie sind, das ist. Das ist das faszinierende Geschenk dieses Vaters, dieses auserwählten Volkes Israel, dieses Vaters, der uns in Jesus Christus begegnet ist. Ganz herzlichen Dank für diese wertvolle Einführung in die ersten Verse. Und wir nehmen uns vor, dann den Rest von Römer 9, den Rest von Römer 9 zu lesen, um morgen dann fit zu sein für den Einstieg ins 10. Kapitel des Römerbriefes. Lassen Sie uns unseren Gott loben mit einigen Liedversen. Lied Nummer 44 aus dem grünen Liederbuch, das den 103. Psalm aufnimmt und dort eben einfach unseren Gott preist. Lob meine Seele den Herrn, lob ihn mit Herz und Mund. Was in mir ist, sing seinem Namen, tu seine Liebe kund.